This country is at war with Germany.
Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wunder, Wissen, Weltkrieg. Mein Name ist Raffaela Höfner. In diesem Podcast spreche ich mit ehemaligen Soldaten, mit US-Veteranen, Überlebenden und Opfern des Zweiten Weltkriegs. Hört aus erster Hand die Erlebnisse, Schrecken und Wunder, die meine Gäste selbst erlebt haben. Hier geht es um den Tatort Zweiter Weltkrieg, ein Podcast gegen das Vergessen und für den Frieden. Spätsommer 1945, Niederlande. Der Krieg ist aus. So lange haben wir Niederländer auf die Befreiung gewartet. Die letzten Jahre waren alles andere als ein Zuckerschlecken. Untertauchen, verstecken, wieder untertauchen. Neue Orte finden, an denen wir leben können. Vertrauenswürdige Menschen finden, die uns nicht an die Deutschen verpfeifen. Alles andere als einfach. Doch viele Niederländer hassen die Besatzer genauso wie wir. Sie wollen helfen, wo es nur geht. Die Bomben, die abgeschmissen wurden, haben Löcher in Städte und in ganze Familien gerissen. So viel Tod, so viel Verderben. Für was? Komm schon, Maja! Eine kleine Hand rüttelt mich aus den Gedanken. Und mein Blick fliegt vom Himmel nach unten und fängt einen kleinen Jungen ein, der neben mir geht. Seit Jahren sind wir unzertrennlich. Ich schenke dem kleinen Ernst ein warmes Lächeln. Da vorne sind die Listen, ruft er freudig aus und zieht mich bis zu den Bäumen, an denen die Listen des Roten Kreuzes angeschlagen sind. Mehrere Menschen tummeln sich bereits im Schatten der Bäume, überfliegen gierig die Namen, manche brechen in Tränen aus. Die Liste der Überlebenden. Auch ich fahre mit dem Finger über die Buchstaben, hoffe, einen Namen zu finden, der unsere Welt wieder ins Lot bringen wird. Ich erwarte ein Baby, aber wenn so ein kleines Kind in ein Lager kommt, dann stirbt es gewiss. Das Gesicht erscheint deutlich vor meinem inneren Auge. Das Gesicht von Ernsts Mutter. Dann nehmen wir das Kind, höre ich meine eigene Mutter sagen. Das können wir nicht annehmen. Wir nehmen das Kind und damit Schluss. Sind die Namen dabei, die du suchst? Der kleine Junge wird langsam ungeduldig. Wie soll ich ihm auch die ganze Geschichte erklären, dass es seine Eltern sind, die wir hier suchen? Martha und Otto Krakenberger haben ihren kleinen Sohn damals in unsere Obhut gegeben, als klar war, was mit den Juden hier geschieht. Eine schwere Entscheidung, doch sicherlich die richtige. Wenn wir sie nicht finden, dann bleibt Ernie eben bei uns, hat Mama gesagt. Doch irgendein Gefühl sagt mir, dass seine Eltern wiederkommen werden. Komm, sage ich zu dem Fünfjährigen. Wir holen Gemüse für heute Abend. Ernie tollt vor mir wie ein spielender Hund. Die Welt schweigt und er spricht mehr denn je. Endlich kann er sich hier draußen frei bewegen. Ist er glücklich? Als wir in der Reihe anstehen, rennt eine Frau auf uns zu. Ich erkenne sie als Mia Pohlmann. Maja, Maja, Sie sind wieder da! Mias Wangen sind gerötet. Aufregung macht sich in ihrem Gesicht breit. Maja, seine Eltern! Sie deutet auf Ernie, der die Frau mit großen Augen anstarrt. Ernies Eltern sind da! Ohne noch eine Minute länger warten zu können, nehme ich Ernie bei der Hand. Zusammen rennen wir. Unsere Holzpantinen klappern nur so über dem Boden. Schnaufend erreichen wir unser Haus. Ich sehe sie bereits von Weitem. Zwei magere, ausgemergelte Gestalten. Grau und fahl im Gesicht, doch es gibt keine Zweifel. Ich gebe Ernie einen kleinen Schubs. Das sind jetzt deine richtigen Papa und Mama. Sage mal guten Tag. Die Eltern starren den kleinen Jungen an. Es ist das erste Mal seit Jahren, dass sie ihn vor sich stehen sehen. Tag, mein Herr, Tag, meine Frau, sagt Ernie auf Niederländisch. Er kann nicht fassen, wer diese Fremden vor ihm sind. Er kennt sie nicht, hat jegliche Erinnerung an sie verloren. Vor Rührung laufen uns die Tränen über die Wangen. Martha und Otto leben. Sie haben überlebt und sehen ihr Kind wieder. Wie oft muss sie diese Vorstellung vor dem Tod gerettet haben? In ihren Gesichtern sehe ich noch die Spuren des Lagers. Lass uns reingehen. Es gibt bestimmt viel zu erzählen, sage ich und nehme Ernie an der Hand. Er wird sein Leben lang Zeit haben, seine Eltern kennenzulernen. Sie haben die Entscheidung gefällt, ihn gehen zu lassen, damit er überleben kann. Dankbarkeit durchflutet mich. Manchmal ist das Leben schön. Jetzt zum Beispiel. In diesem Augenblick. Besser als jeder Traum. Eine Familie ist wieder zusammen. Wir leben und es herrscht Frieden. In der heutigen Folge spreche ich mit Ernst Krakenberger. Ernst wurde am 22. Dezember 1940 in Naarden in den Niederlanden geboren. Sein Vater Otto Krakenberger arbeitet mit zwei jüdischen Partnern zusammen im Hopfenhandel in Nürnberg und muss das Geschäft nach der Arisierung 1938-39 jedoch aufgeben. Gemeinsam mit seiner Frau Martha flieht er in die benachbarten Niederlande, da er dort gute Kontakte zu einem deutschen Geschäftsmann namens Stockmann pflegt. Im Mai 1940 kapitulieren die Niederlande jedoch von Nazi-Deutschland. Die deutschen Besatzer beginnen fast unmittelbar nach der Kapitulation Maßnahmen gegen die niederländischen Juden zu ergreifen. Martha Krakenberger ist zu diesem Zeitpunkt schwanger. Wissend, was auf Juden in von Deutschen besetzten Ländern zukommen wird, macht Familie Stockmann der Familie Krakenberger folgendes Angebot. Wenn etwas ist, wir nehmen das Kind. Ab Mitte Mai lebt der knapp zweijährige Ernst bei Familie Stockmann in Ardenhout, während die eigenen Eltern deportiert werden. Seine Hauptbezugsperson wird die erst 18-jährige Tochter der Familie, Maja Stockmann. Diese geht eine Scheinehe ein und gibt den kleinen Ernst als ihren eigenen Sohn aus. Die Familie versteckt jedoch noch ein weiteres jüdisches Kind, den 12-jährigen Herbert, der stets im Haus bleiben muss. Im Notfall können sich die beiden Jungen unter dem Boden eines Schrankes im Esszimmer verstecken. Ab 1943 lebt Ernie mit Maja allein an verschiedenen wechselnden Orten, da Familie Stockmann nun selbst untertauchen muss, da sie Kontakte zum niederländischen Widerstand pflegt und von den Deutschen gesucht wird. Ernst Krakenbergers Eltern überleben 4 Konzentrationslager und werden erst Ende 45 mit ihrem Sohn vereinigt. Auf den Wunsch ihrer katholischen Retter hin lassen die Eltern ihren Sohn katholisch taufen. 1966 zieht Ernst Krakenberger zurück nach Nürnberg, um das väterliche Hopfengeschäft weiterzuentwickeln. Maja Stockmann und ihre Eltern erhalten von Yad Vashem die Auszeichnung Gerechte unter den Völkern. Hört jetzt rein, um Ernst Krakenbergers Erzählungen aus erster Hand zu erfahren. Genau, zu Beginn ist immer die erste Frage, ob Sie eine kurze Biografie von sich geben könnten, wo und wann Sie geboren wurden.
Ja, kein Problem. Ich bin geboren am 22. Dezember 1940 in Naarden in den Niederlanden. Das war bereits während der deutschen Besatzung. Meine Eltern, mein Vater hieß Otto Krakenberger, geboren 1898. Meine Mutter Martha Krakenberger, eine geborene Kissinger, weit entfernt verwandt von Henry Kissinger der USA. Und die haben in 1933 geheiratet. Meine Mutter war schon damals die zweite Heirat und haben in Nürnberg gewohnt. Mein Vater war Hopfenhändler, zusammen mit zwei anderen jüdischen Familien, Hopf und Hesselberger, hatten sie einen Konzern gebildet, würde man in modern Deutsch sagen, und behaupten, oder einer später hat es dann behauptet, dass sie die größten der Welt waren, was vielleicht nicht ganz wahr ist, aber okay, sie war also eine größere Firmengruppe, die nach außen 3 Firmen waren und nach innen zusammengehört. Und das war eine recht erfolgreiche Angelegenheit und meine Eltern waren ja, wie man sagt, gehobene Bourgeoisie, damals üblich so in Nürnberg. Und in 1938, 9. November wohl bekannt, 8. auf 9. November war es, Reichskristallnacht, ja, waren auch sie betroffen. Die Wohnung wurde einigermaßen demoliert. Sind eigentlich noch persönlich relativ gut davon gekommen, weil mein Vater, wo er das her hatte, weiß ich nicht. Und ob er Mitglied war, weiß ich auch nicht. Er hatte einen Schein, worauf stand, dass er Mitglied vom Freikorps Oberland war. Und Freikorps Oberland hatte die angenehme Pflicht, München von den Sozialisten zu befreien. Mhm. Und da hatte er einen Schein, dass er 3 oder 5 Monate Mitglied vom Freikorps Oberland war. Und vielleicht hat das, was also die persönliche Angiftungen und Anfeindungen war, etwas geholfen. Aber meine Mutter hat gesagt, dass es genügend kaputtes Kristall und Gläser waren und Leute vom Büro haben am nächsten Tag dann mitgeholfen, das wieder aufzuräumen. Und das war der Anlass, dass sie aus Deutschland weggezogen sind. Ganz offiziell, also nicht geflüchtet, aber ganz offiziell ausgewandert, was viel Geld gekostet hat, aber es wäre dann besonders in den Niederlanden einfacher. Sie haben die Niederlande gewählt, weil sie, mein Vater gute Beziehungen hatte in den Niederlanden mit den Brauereien und auch mit einer Familie Stockmann, wo der Herr Stockmann war Prokurist bei, oder Unterdirektor oder Direktor, wie man es nennen will, bei einer damals deutsch-französisch-belgischen Bank, die hieß Albert de Bari in Amsterdam. Und daher kannten sie sich und auch, weil sie dann aus stammten auch aus Deutschland, die Familie Stockmann, aus der Nähe von Hamburg und einer von beiden aus der Nähe von Biberach.
Wie einfach war es damals zu der Zeit, Deutschland zu verlassen?
Er hat viel Geld gekostet, aber man hat irgendwann dann mit ein bisschen Hilfen und Nachhilfe hat man die notwendigen Papiere bekommen. Aber es hat, ja wie gesagt, 3 Monate gedauert, mhm, weil sie ja erst im Januar 1939 dann aus Deutschland weg sind, und zwar geflogen, erst in die Schweiz, hat wahrscheinlich mein Onkel, also ein Bruder von meinem Vater, das arrangiert, und von dort in die Niederlande.
Wie viel Geld kann man sich da ungefähr vorstellen? Wie teuer war das?
Das kann ich nicht sagen, aber sie sind mit relativ wenig Geld und wenig Gepäck rausbekommen. Mhm. Aber nachdem das ja, sagen wir mal, schon etwas arrangiert war, hatte mein Vater sicher durch, sagen wir mal, niedrige Rechnungen an die Brauereien, hat er etwas Geld gesammelt gehabt in den Niederlanden, also da waren sie nicht ganz mittellos, und die Firma hatte bestimmt auch Geld in der Schweiz von vorher an der Steuer vorbei. Ja, okay, sie waren nicht mittellos in den Niederlanden, wurden auch von dieser Familie Stockmann bestimmt geholfen, und mein Vater hat noch etwas im Hopfenhandel zu tun gehabt, bis sie dann in Mitte 42 inkommunikado in dem Sinne waren. Mhm.
Konnten Sie Niederländisch sprechen oder mussten Sie sich das dann aneignen?
Also ich sprach mit 2 überhaupt noch nicht.
Aber die Eltern?
Die Eltern, als sie dann zurückkamen, sie hatten natürlich diese 2 Jahre, dass sie in den Niederlanden, bevor sie in die Camps abgezogen wurden, und das erste war ja Westerbork, Fürth in Westerbork, was sowieso auch in den Niederlanden ist, hatten sie also schon Niederländisch Kenntnisse. Und nachdem sie dann zurückkamen und ich fast 5 Jahre alt war, haben sie mit mir so ungefähr Niederländisch gesprochen und untereinander Deutsch. Mhm. Und so ist es eigentlich auch die ganze Zeit geblieben. Mhm. Aber ich bin dann also niederländisch aufgewachsen bei dieser Familie Stockmann. Ja. Die waren zwar auch deutsch abstämmig, haben aber nur Niederländisch gesprochen. Mhm.
Ja, die Niederlande wurde ja von Deutschland, ich glaube, Mitte Mai...
10. Mai 1940.
Genau,
wurde sie überfallen. Und zwar mit Fallschirmjägern auf den verschiedensten Rhein und Maas und Waal und so gleichen Brücken. Und die Niederländer haben sich ein bisschen verteidigt, besonders da in der, was wir die Veluwe nennen, bei Arnhem, da bei dieser Gegend. Aber in die Nacht von 4. auf 5. Mai wurde Rotterdam bombardiert, und am 5. Mai haben sie dann kapituliert.
Mhm. Wie hat sich das...
15. Mai, entschuldigen. 5. Mai wurde hier 5 Jahre später befreit.
Wie hat sich das Leben in den Niederlanden verändert nach der Besatzung?
Kann ich nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie es vorher war. Ich bin ja erst im Dezember 40 geboren. Aber meine Eltern wohnten eigentlich relativ frei und fröhlich da in Naarden, bis sie dann in 1942 zusammen, also erst uns in der Nähe von den Stockmanns in Adenhout, Bentfeld-Adenhout. Adenhout liegt zwischen Amsterdam, Haarlem und Zandvoort, zwischen Haarlem und Zandvoort. Und die sind dann nach Naarden gezogen, nachdem sie nicht mehr so nah an der, als Juden nicht mehr so nah an der Küste wohnen durften. Naarden liegt ungefähr 20 Kilometer ost-südöstlich von Amsterdam. Nähe von Hilversum, wenn ich mir das was sage.
Also da gab es ein Gesetz, das quasi...
Nee, die von den deutschen Besatzungskarpaterverordnung, alle jüdischen Bewohner aus der Küstengegend mussten landeinwärts.
Okay, gab es dann einen Grund dafür? Oder,
Ja, die hatten... Erstens wurde wahrscheinlich die Küste schon befestigt gegen mögliche Invasionen, aber sonst, ich habe nicht nachgefragt, wo sie weg sind, aber gut, ich bin dann in Naarden geboren worden, im Dezember 40 und in irgendwann in 42 mussten sie dann umziehen in die sogenannte Rivierenbuurt in Amsterdam. Das ist also in Amsterdam Süd, das ist bei der Maasstraat, Waalstraat, Lekstraat, Rijnstraat in dieser Gegend. Und da waren sie dann bis Anfang März 43 waren sie in der Gegend, bis sie dann nach Fürth und dann nach Westerburg abtransportiert wurden.
Ich lese gerade in Ihren Unterlagen, dass Sie jetzt, dass Sie es eilig hatten, auf die Welt zu kommen. Sie
sind ja, ich war sieben Monatskind. Ich war zwei Wochen in der Brutkasten und trotzdem war es draus geworden.
Genau, zwei Monate zu früh auf die Welt gekommen.
Sieben Monate.
Ja, Wahnsinn.
Habe ich ausgehalten innen drin.
Ja, und Ihre Mutter hat da damals schon eben befürchtet...
Ja, die hat schon dass die Deutschen da waren, das war ja nicht so lustig, wenn man jüdischer Abstammung ist. Und dann hatten sie schon mit der Familie Stockmann mal drüber gesprochen, was da passieren wird, wenn das jetzt gut geht und sie irgendein Nachkommen bekommt, was da ein Kind gibt, hat keine Chance in den verschiedenen Camps zu überleben, hat diese Familie Stockmann damals, das muss heute irgendwann in den Anfang der 40er Jahre, Mitte der 40er Jahre gewesen sein, haben sie gesagt, okay, dann werden wir für ihn sorgen. Und so war es dann auch.
Unglaublich, ja. So ein Angebot ist ja selten, glaube ich.
Und dann in Mitte 42 war es soweit, dann hat meine Mutter gefragt, ob sie noch zu ihrem damaligen Angebot stehen, haben die gesagt, ja, selbstverständlich. Ohne lang nachzudenken, ohne die Familie zu fragen, hat die Frau Stockmann, die Anna-Marie Stockmann, oder wie ich sie nannte, Mama Stockmann, hat dann gesagt, wir nehmen ihn.
Wie alt war die damals?
Die war etwas älter als meine Mutter. Also meine Mutter war ja in 1940 quasi 39 Jahre alt und die Frau Stockmann war wahrscheinlich so 42, 43. Die, ja, kann ich sagen, die ist nicht, gerade nicht 90 Jahre alt geworden und wann ist sie gestorben? Habe ich nicht aufgeschrieben, weiß ich nicht auswendig, aber ich war bei der Beerdigung dabei und dann habe ich noch in Amsterdam gewohnt, das muss in den Ende der 50er Jahre gewesen sein.
Die hatte selber auch bereits Kinder, die Frau?
Die hatte drei Kinder, ja, zwei Mädchen und einen Sohn. Die Elisabeth war die Älteste, die ich Wischa genannt habe aus irgendwelchen Gründen. Die zweite war Margret, Maja, und der dritte war der Sohn, der hieß Heinz. Aber das Z haben sie dann weggelassen und gut holländisch hieß er dann Hein.
Ah ja, war das so typisch, dass man Heinz quasi als Hein bezeichnet hat?
Nein, das ist, aber sie hat ein bisschen, warum soll bei einer gut deutsch abstämmigen Familie, aber die haben ja nur niederländisch untereinander gesprochen und ich weiß nicht, inwieweit es bekannt war, dass sie auch deutsch abstämmig war, aber auf jeden Fall war es für den jungen Mann besser, Hein genannt zu werden in den Niederlanden als Heinz. Besonders wenn schon die Deutschen das besetzt hatten und die waren ja im Allgemeinen nicht allzu beliebt.
Ich habe nachgelesen in den Unterlagen von der Maja, dass sie gesagt haben, die Eltern waren von Anfang an antinationalsozialistisch eingestellt.
Ja, die Familie Stockmann, ja.
Genau, was ihnen ja auch Probleme bereitet hat, dass dann viele eben sie ausgegrenzt haben.
Ja, mit den Deutschen, die in der Nähe gewohnt haben, hatten sie keinen Kontakt und eine war ja sogar recht aufsässig und neugierig. Aber nein, sie hatten keinen Kontakt, waren Anti-Nazi. Das Dienstmädchen, was sie hatten, das war zu vertrauen, hat sie dann aber irgendwann heimgeschickt. Und sie hatten mit den Deutschen eigentlich überhaupt keinen Kontakt, hatten nur Kontakt mit niederländischen Bekannten.
War das dann, wo sie gelebt haben, ein bisschen ländlich, auf dem Dorf, also etwas außerhalb?
Es war, Es war ein Dorf, aber nicht, was man hier so unter einem Dörfchen versteht. Mhm. Es war mehr so etwas wie Grünwald bei München, also ein Außenbezirk, mhm, nicht von der Stadt. Haarlem, aber es, die Gemeinde war selbstständig, Adenhaut, Benfeld, glaube ich. Nein, war nicht selbstständig, gehörte zu Blumenthal mit OE, mhm, bitte. Nicht Blumenthal, sondern Blumenthal. Und da war Adenhaut und Benfeld und Overveen, das war eine größere Gemeinde. Es war mehr so etwas wie ein Wohngebiet für Leute aus Haarlem oder so, für die, sagen wir, für die bessere Gesellschaft.
Mhm. Wie ist es denn der Familie gelungen, letztendlich ein jüdisches Kind zu beherbergen? Wie haben, ja, Sie das vor den anderen gerechtfertigt oder was haben Sie denn erzählt, wer Sie sind?
Die jüngste Tochter, Maria, war 18 und ich glaube, die Nachbarn in, also auf jeden Fall den einen Nachbarn, die Familie Pohlmann, die war unterrichtet. Und die Nachbarn auf der anderen Seite, die haben es auch gewusst, weil wir waren mal vor 6, 7 oder 8 Jahren da mit einer Bekannte und haben gesagt, da war das an der Osterdolmberg. Und da sind wir reingelaufen und dann hat der Nachbar gesagt, was machen Sie da? Dann habe ich gesagt, ja, ich war hier während des Krieges. Ich sagte, ach, Sie sind jetzt das damalige untergetauchte Kind. Ja? Ich habe gesagt, ja, ja.
Mhm.
Also die waren auch wahrscheinlich unterrichtet. Und sonst warte sie einen, sie war offiziell verheiratet und ich war der uneheliche Sohn oder sowas.
Ah, okay.
Also Ernst hat, Jan van der Heijden.
Mhm. Also sie hat quasi so eine Art Scheinehe ist sie eingegangen.
Entgangen, ja, das ist nach dem Krieg dann wieder annulliert, mhm, worden oder so. Und ich war der uneheliche Sohn.
Und mit wem ist sie diese Ehe eingegangen? Mit einem Bekannten oder
keine
Freund?
Ahnung.
Das ist ja auch Wahnsinn.
Es wurde nicht mehr drüber gesprochen, was diese Herr van der Heijden war.
Ne? Mhm. Aber ist ja auch eine tolle Geste.
Ich glaube nicht, dass sie nach dem Krieg noch Kontakt hatten.
Okay.
Es war einer, der seinen Namen zur Verfügung gestellt, mhm, hat. Und wahrscheinlich hat er was dafür bekommen und gesagt, ja, das ist mein Sohn.
Mhm. Macht er.
Ja.
Er ist ja wirklich toll, das sozusagen das einzugehen, ja, weil man ja weiß, bei anderen Geschichten, wo das dann missglückt ist, was da hätte auf dem Spiel stehen können, mhm, wenn man eben dieses...
Ja, wenn man gefasst worden wäre, wäre das nicht so lustig gewesen.
Mhm.
Die meisten waren entweder dann in irgendein Camp oder sind teilweise auch erschossen worden.
Mhm. Dass man eben, ja...
Ja, wenn man Juden geholfen hat.
Mhm. Ja, aber war wirklich ihr Glück, dass sie eben noch so klein waren, dass das eben...
Dass es noch durchging, ja, ja.
Dass es durchging,
ja,
eben...
weil die Maja war, als ich zu ihr kam, 18, 18,5. Mhm. Jetzt ist sie 99.
Mhm.
Nicht wie da steht 96, mhm, sondern inzwischen 99 und hofft im August 100 zu werden.
Mhm. Was ist die Maja für ein Charakter? Was ist das für ein Typ
Mensch? Also die ganze Familie Stockmann sind sehr nette Leute, waren sehr freundlich, sind sehr angesehen. Dieser Heinz war später dann in seinem Berufsleben ein sehr guter Chirurg, sehr guter Arzt. Hat auch einen Doktortitel in den Niederlanden gemacht, was in den Niederlanden etwas schwieriger ist als in Deutschland. Aber
okay,
er war Doktor am Krankenhaus in Haarlem und hat sonst auch sehr viel für weniger Bemittelten, also nicht Kranken, sondern pekuniär, geldmäßig nicht so bemittelten Leute, hat er viel geholfen und hat dafür auch einen Orden des niederländischen Staates bekommen. Und die Elisabeth, die war Lehrerin Zeichnen, hat auch Modezeichnungen gemacht, nicht verheiratet, die hatte ein Hüftgelenkproblem und gibt es verschiedenste komische Geschichten über sie, aber die habe ich oft besucht, weil die in Amsterdam wohnten und ich dann später meistens in Amsterdam war, also war ich mir eher oft. Und die Margret, die Maja, ist dann Lehrerin Deutsch geworden. Und hat dann einen Herrn geheiratet, der war Beaufsichtiger, aber auch Lehrer oder Rektor von einem Gymnasium und wurde dann beauftragt von der Europäischen Union, die europäischen Schulen, also in einigen Ländern zu beaufsichtigen. Und da waren es in Italien, in den Niederlanden, ich glaube in Österreich, also in einigen Ländern hat er die Schulen besucht. Und die Maja war dann zeitlang Lehrerin und hat das dann irgendwann aufgegeben, nachdem sie erst eine Tochter adoptiert hat. Und später dann noch zwei eigene bekommen hatte.
Also wirklich sehr selbstloser,
ja,
Mensch.
Ja, waren alle sehr, sehr offen, hilfsbereit. die ganze Familie, ach, das habe ich jetzt nicht dabei, es gibt ein Büchlein von einer niederländischen, wie heißt das, also, die gegen die Deutschen gearbeitet hat, Untergrund. Mhm. Und das heißt Gefangene und doch. Und da steht auf der ersten Seite eine Widmung an die Familie Stockmann, dass die sehr viel für sie und ihre Bewegung getan hat. Also sie müssen sich so richtig schon engagiert haben.
Mhm. Unglaublich mutig auf jeden Fall.
Kann man wohl sagen.
Ja. Mhm. Der Alltag von der Maja hat sich ja dann auch durch sie ziemlich verändert.
Nee, die ging noch zur Schule. Ja. Erstens mal in 42 war sie 18, also mit 20 oder 19 hat sie dann Abitur gemacht. Und dann war es nicht mehr mit Schule, dann waren wir untergetaucht. Mhm. Erst waren wir in Adenhaus, wo die Familie Stockmann gewohnt hat. Dann anschließend, als das nicht mehr ging, als die also weg sind aus dem Haus, weil sie verdächtig waren, wo der Papa Stockmann gewohnt hat, weiß ich nicht. Die Mama Stockmann war in Amsterdam bei einer Familie Krasborn, da war ich mit. Und die Krasborn hatten einen Sohn und der war später auch auf diesem Ignatius-Kollege, wo ich auch war in Amsterdam. Mhm. Aber da war ich nur relativ kurz, weil die Mama Stockmann war schon etwas älter und hatte also das nicht so gepackt, da mit mir allein zu sein. Und dann hat sie mir die Maja zugeschickt und da wohnte ich erst in Adenhaut und dann in Heemstede und dann in Adenhaut und zum Schluss, oder Adenhaut, Haarlem und zum Schluss in Heemstede, das ist auch mehr oder weniger Haarlem, auf 3 oder 4 verschiedene Adressen insgesamt mit der Maja. Und die war untergetaucht, die hat eigentlich nichts mehr gemacht, außer dass sie Holz geklaut hat und um den Ofen zu heizen und gesorgt hat, dass es was zu futtern gab. Mhm. Und für mich irgendwelche Socken oder Unterwäsche oder so genäht und gestrickt hat.
Ich habe nur die lustige Geschichte da eben gelesen, wo sie von der Schule nach Hause kam und mit ihnen dann quasi...
Ja, musste wandern, musste
nicht frische alle, Luft schnappen.
Spazieren gehen, ja, ja. Und ich bin auch jetzt, meine Frau sagt immer, du redest nie was, außer wenn man so einem gegenüber sitzt oder wenn irgendjemand mich mal zum Reden bringt und dann höre ich immer auf. Also, ich war damals anscheinend auch schweigsam und hab die Maja verraten, dass sie nicht spazieren war, sondern mit mir bei einer Freundin.
Um sich aufzuwärmen und nicht in der Kälte draußen.
Kann schon so sein, ja.
Zu spazieren sozusagen.
Ja.
Ah, hier hat die Maja auch geschrieben, am zweiten Weihnachtstag 42 ist sie mit ihnen Straßenbahn gefahren und wurde dann von 2 Soldaten, wurde ihr dann geholfen von 2
Deutschen.
Ja,
beim Aussteigen anscheinend. Das war keine richtige Straßenbahn, war so ein halber Zug, halb Straßenbahn. Mhm. Und anscheinend war das so ein bisschen... Wie zurzeit in Deutschland bei den Zügen, das ist nicht ebenerdig, sondern muss Treppe runtergehen und hat anscheinend ein Soldat ihr geholfen, ja.
Mhm. Und die andere Geschichte hier mit, war das die Nachbarin, diese Frau Lutherbeck?
Nee, das war eine entfernt irgendwo wohnende Deutsche, keine Ahnung.
Die sehr neugierig war,
Die war neugierig und dann haben wir uns versteckt.
Mhm. Also quasi innerhalb des Hauses hat die Familie dafür gesorgt?
Es war ein richtiges Haus mit 2,5 oder 3 Keller, 2 Stockwerke und so weiter. Und wir sind dann halt nach oben verschwunden und Tür zu und ruhig, nichts mehr. Und war für den Herbert, der auch da war, und für mich sollte es notwendig sein, war ein Versteck, wie gesagt, im Wohnzimmer war ein Schrank und darunter war ein
Kellerabteil
Kellerabteil war es nicht, das war so ein
zum Versteck,
wo man ein paar Stunden hätte aushalten können.
Wer ist dieser Herbert gewesen?
Der Herbert war... Sagen wir mal so, mein Vater hatte einen Vetter, der Dr. Hans-Walter Krankenberger. Der war verheiratet mit einer Frau Alice Tuchmann und der Herbert war der jüngste Sohn. Die älteren 3 Söhne waren schon nach England oder USA unterwegs oder schon verschwunden. Und der Herbert war auch bei dieser Familie Stockmann untergetaucht, wie ich, aber ist dann mit 14 oder 16 Jahren als seine Eltern aus Westerbork Richtung Osten abtransportiert wurden, ist er zu denen gegangen und war dann auch mit in Bergen-Belsen und war auch mit in Biberach, weil meine Eltern und die Hans-Walter Krankenberger, Vetter von meinem Vater, die waren zusammen in den 3 Camps. In Flucht waren sie, glaube ich, nicht, aber direkt nach Westerbork geschickt worden. Und Dr. Walter Krankenberger ist in Bergen-Belsen Januar 1945 gestorben und der Herbert, das war dann der Sohn, und Mutter sind in die USA ausgewandert. Aber der Herbert war, also ich war 2, als ich zu denen kam, oder nicht ganz 2, und er war 12 oder 14, als er zu denen kam. Mhm. Aber war dort nur ein halbes Jahr oder sowas.
Durfte der sich frei bewegen oder musste der dann wirklich im Haus?
Der musste im Haus bleiben, ja. Mhm. Ich konnte wenigstens im Garten spielen und so weiter. Mhm. Von mir konnten sie eine Geschichte erzählen, aber wie man auf einmal einen 14-Jährigen da hat, der anders aussah als die Familie etc. Aber ich habe den Herbert mehrere Male besucht in den USA, wo er da wohnte, in North Carolina. War verheiratet, Unmassen von Nachkommen, weil er 3-mal verheiratet war. Aber ich habe nur eigentlich ihn und seine Frau und seine älteste Tochter gekannt. Die anderen habe ich halt einmal gesehen, teilweise. Aber er wollte über die Zeit nichts mehr wissen, weil sein Vater halt da gestorben ist.
Er hat abgeschlossen, ja.
Ich habe ihn zwar dann, wir waren mal in Westerbork und in Bergen-Belsen, da gibt es ja, man kann ja die Namen in dem Register oder im Buch finden, das habe ich ihm zugeschickt. Hat er nie darauf reflektiert.
Mhm. Wollte er vielleicht, weil er das ja miterlebt hat.
Ja. Als die Maja gestorben ist, das habe ich ihm mitgeteilt, da hat er geschrieben, dass, nicht die Maja, die Familie Stockmann, als die gestorben sind oder als meine Eltern gestorben sind, das habe ich ihm logischerweise mitgeteilt, aber von der Zeit im Camp wollte er nichts wissen und auch keine Unterlagen haben. Mhm. Vielleicht hatte er welche, weiß ich nicht. Mhm. Und man hat mir ich hätte die Frau, seine Mutter, die Frau Alice Duchmann, die Tante Alice, irgendwann mal in den USA besuchen können während meiner Reisen, aber meine Eltern haben nie erzählt, dass die irgendwo in New York noch lebt. Mhm. Hab gar nicht gewusst, dass die existiert.
Okay. Ja. Eine andere lustige Geschichte hier, wo sie hinterm Gartenzaun Passanten zugerufen haben.
Ja, alte Hure.
Ja, Owe Hure, oder wie spricht man das? Auf Niederländisch aus. Ja. Aber weiß man nicht, wo sie das aufgeschnappt haben. Nee. Vielleicht irgendwo gehört.
Das war wahrscheinlich 3,5 oder 3 bis 4 Jahre alt. Ach, das hört man so irgendwo.
Das ist so ganz, ganz typisch. Heute hören die Kinder auch irgendwie Sachen und sagen dann irgendwas.
Ja,
was ich jetzt sehr emotional fand, als
meine Eltern wieder zurückkamen. Ja.
Nee, als ihre zuerst noch, als dieser Fotograf bei ihnen war zu Hause und da Fotos gemacht wurden.
Ja, kann ich Ihnen zeigen, die Fotos. Das ist der Brief von der Maja.
Mhm.
Also Geschichte. Das ist die Familie Stockmann mit Vater Stockmann. Mutter Stockmann sitzt auch irgendwo. Vater Stockmann, Hein Stockmann, Margret Stockmann und ich selber. Mhm. Wahrscheinlich hat die Mutter das Foto gemacht. Das ist Vater Stockmann, das bin ich.
Mit ihrer Mama aber, oder?
Mit meiner Mutter, ja. Mhm. Und das sind 3 Fotos, die nach Westerbork geschickt wurden.
Mhm. Wie ist es denn dieser Familie gelungen, diese Fotos an ihre Eltern zu bringen?
Ja, die haben, das ist Mama Stockmann mit mir. Aber die Fotos, die sie kannten irgendjemanden, der wieder einen SS-Offizier kannte, der nach Bergen-Belsen Transporte begleitet. Und denen haben sie die Fotos mitgegeben und der muss haben ein Brot gebacken und die Fotos da rein mit dem Auftrag, dass der Familie oder Herr und Frau Krakenberger, wahrscheinlich Barack so und so viel oder was weiß ich, zu überreichen. Das hat er ganz brav getan.
Mhm. Die haben sich bestimmt da mega gefreut.
Die haben sich gefreut, ja, dass sie die bekommen haben.
Aber das wusste man, dass ihre Eltern von den Niederlanden nach Bergen-Belsen gekommen sind. Also das war bekannt.
Man konnte von Bergen-Belsen auch so vorgefertigte Postkarten schicken, dass es einem gut geht und dergleichen. Mhm. Ja.
Wie toll alles ist wahrscheinlich. Ja. Natürlich nichts.
So fast, ja.
Ja. Nicht über ehrliche Zustände, sonst wäre es wahrscheinlich nicht rausgegangen.
Nee. Wir sind beim Herrn Nawalny. Da weiß man auch nicht, was mit ihm passiert ist.
Mhm.
Das bin ich wieder. Blumen gießen.
Ja, das war ja wenigstens toll, dass sie sich frei bewegen durften.
In der Badewanne, ja, alles hinten im Garten.
Ja.
Und das ist, wo ich die Teeblätter rüberbringe zur Familie Pohlmann.
Ah, die nochmal ausgekocht wurden, oder?
Von den Nachbarn, die dann weiterverwendet haben. Da haben sie die ganze Familie zusammen. Früher hat man nicht so viel fotografiert wie jetzt.
Ja klar, jetzt hat man ja das Digitale, kann man Fotos machen, noch und nöcher.
Ja.
Damals war das seltener.
Wie ging das? 18 Jahre alt.
Mhm.
Das war das Haus in Adenhaut. wo ich also hinten im Garten gespielt habe.
Das
mit Maja auf dem Fahrrad, im Schnee. Das ist wieder Familie Stockmann, das größere Aufnahme. Das bin ich. Bin ich nochmals. Oh, da war ich schon etwas älter.
Ja, wenn man ihre Geschichte so hört, da denkt man im ersten Augenblick an Anne Frank, die ja auch untergetaucht mussten.
Ja.
Kennen Sie noch weitere Untergetauchte sozusagen? Hat man sich dann vernetzt?
Eine Bekannte, die wohnt in Freiburg jetzt.
Mhm.
Ist war auch Niederländerin. Yvonne van Gelder. Und vorher hieß sie Kunrads. Vater hieß Kunrads. Sie heißt Yvonne und die ist in Westerbork, also im niederländischen Camp, noch geboren. Und meine Eltern mussten die Frau Kunrads irgendwie gekannt haben und geholfen haben mit dem Neugeborenen. Und die ist dann mit Eltern nach Theresienstadt transportiert worden. Und der Vater ist gestorben, aber sie und Mutter haben Theresienstadt überlebt. Und sie ist 2 Jahre jünger als ich, also muss da als kleines Baby hingekommen sein.
Mhm.
Und wie sie das fertiggebracht haben, dass die überlebt hat.
Ist auch ein Wunder eigentlich.
Weiß ich nicht, ist mehr oder weniger ein Wunder.
Ja.
Und die wohnt, wie gesagt, in Freiburg, ist 2 Jahre jünger als ich. Man sieht sie hier und da, weil sie also nach dem Krieg auch nach Amsterdam kamen. Und da waren so Bekannte von meinen Eltern, hat man sich schon getroffen.
Mhm.
Aber sie hat ein bisschen kein Schlag weg, aber mich interessiert, also interessieren schon, aber es tangiert mich nicht, was in der Zeit passiert ist. Meine Frau sagt, ich bin emotional nicht gerade auf der Höhe und die hat es also viel innerlich viel schwieriger verarbeitet.
Mhm. Ja, da ist ja jeder Mensch
auch,
einfach
Vater,
anders. Ja.
Ihr Vater gestorben ist dort.
Und
Mutter hat dann nochmals geheiratet, hieß dann Van Gelder, wohnt eine Zeit lang in der Nähe von Bonn und die Yvonne wohnt jetzt in Freiburg.
In Freiburg.
Ja.
Ich habe auch hier eben gelesen, dass Sie einen schweren Unfall hatten als kleines Kind, als dieses Bücherregal umgefallen ist.
Ja.
Und da war es wieder interessant, weil ein Arzt herbeigeholt wurde. Weil dieses,
Der Hausarzt wusste Bescheid wahrscheinlich, aber die 2 Spezialisten wussten nicht so genau Bescheid und haben auch nicht gefragt.
Mhm. Ja. Aber die haben Gott sei Dank keine Rechnungen geschickt sozusagen.
Anscheinend ist das alles gegangen. Ja.
Ja.
Das hat meine Mutter eigentlich herausgefunden, erst lange nach dem Krieg, als wir in Amsterdam wohnten, weil sie etwas Astrologie gemacht hat.
Mhm.
Und da hat sie mit einer Bekannten, man braucht immer 2, dass die sich unterhalten und sich selbst etwas befeuern in die Angelegenheit, hat sie festgestellt, dass in der Zeit, wo ich so 2 Jahre oder 1,5 Jahre alt war, sehr Unfall, wie nennt man das, also Unfall angezogen haben, Unfälle. Und dann hat sie mal die Mama Stockmann gefragt, ob eigentlich in der Zeit ich einen Unfall hatte. Die hat sie dumm angeschaut und gesagt, wieso sie das weiß. Und dann hat sie es natürlich schon gesagt gehabt, dass ein Unfall war. Und dann hat sie es erzählt, ja, wir wollten ihnen das nicht erzählen, es ist alles gut abgelaufen. Aber er war bewusstlos und der Doktor war da und Spezialisten waren da. Und wir sind froh, dass er durchgekommen ist.
Mhm. Ja. Unglaublich, das ist ja diese Magie, gell, des Unsichtbaren.
Die Astrologie hat sie das irgendwie herausgefunden, dass ich da sehr unfallgefährdet, unfallgefährdet war. Und dass eventuell auch was passiert ist. Ich weiß es nicht, ich habe mich nie für Astrologie interessiert.
Mhm.
Ich weiß nur, dass ich ein Steinbock bin und kein Schütze. Gott sei Dank. Verstandesmensch, 4 Füße auf dem Boden.
Ja, ja, das stimmt.
Kein Feuerzeichen.
Kein Feuerzeichen, ja. Wie ging es denn weiter mit dem Sohn der Familie? Der hat ja wahrscheinlich auch ein Alter erreicht, wo er dann auch hätte eingezogen werden können, oder? Ist der dann?
Der war untergetaucht.
Die
ganze Familie Stockmann ist dann auseinandergegangen, irgendwann in Mitte 44, Ende 44 ist die Familie Stockmann auseinandergegangen. Ich bin mit der Mutter zuerst nach Amsterdam. Der Vater Stockmann war auch irgendwo in Amsterdam. Die Elisabeth war bei einer Bekannte in Aardenhout und Umgebung. Die Maja war auch bei eine Freundin von ihr umgeben und der Hein war erst bei einer bestimmten Familie und dann war er beim Küster von der Kirche in Halfwerk. Halfwerk hier war ein früher selbstständige Gemeinde, genau in der Mitte zwischen Amsterdam und Haarlem, mhm, und darum hieß es Halfwerk, halber Wegen.
Hatte er da Angst, dass er eingezogen wird oder waren die gesucht?
Sie waren gesucht, weil sie deutsch abstämmig waren. Der Hein hätte Dings werden müssen.
Also zur Wehrmacht Mann, wahrscheinlich, ja.
Zur Wehrmacht eingezogen und ihr Vater Stockmann war beim Volkssturm schon, aber das hat er ja dann, als er untergetaucht ist, von sich aus weggeschmissen. Gewehr weg, Uniform weg, alles war verschwunden. Und die Elisabeth, die hatte ein Doktorsattest und die Maja und ich waren halt auch untergetaucht. Mhm.
Sie waren wahrscheinlich zu klein, um das mitzubekommen mit dem D-Day, der Invasion der Alliierten, die ja immer näher gerückt sind, aber haben Sie aus Erzählungen...
Ich habe nichts davon mitbekommen, ja. Nein. Ich kann mich nur erinnern an sehr wenig. Ich war ja viereinhalb, als wir befreit wurden. Und ich kann mich erinnern, dass wir irgendwo noch in Adenhaut spazieren waren, das ist ein bisschen hügelige Gegend von Adenhaut, und dass wir uns dann versteckt haben, weil irgendwo eine Gruppe deutscher Soldaten rumlief. Dann kann ich mich erinnern von dem letzten Versteck in Heemstede, dass ich da auf der Auffahrt so ein Dreirad hatte und dass die einen Hund hatten und dergleichen. Und dann kann ich mich noch an die Befreiung erinnern, als die Kanadier da rumgefahren sind mit ihren Jeeps.
Mhm. Von Bombardierungen oder sowas ist
es ihre da, nee,
verschont geblieben?
Also Rotterdam wurde von den Deutschen bombardiert und die Kämpfe, die waren ja in den, die richtigen, die schweren Kämpfe waren alle im südlichen, östlichen Teil der Niederlande.
Mhm.
Die D-Day war im Juni 44 und da sind die Alliierten sind zwar weiter nach Norden vorgedrungen, haben aber nur die Provinz Zeeland und einen Teil von Nord-Brabant und Limburg befreien können, weil die Luftlandungen in Arnhem, die sind ja misslungen. Und dadurch hatten wir im mittleren und nördlichen Teil der Niederlande diesen sogenannten Hungerwinter von 44 auf 45 und wurden erst im Mai 45 richtig befreit.
Ja, dieser Hungerwinter, das war ja auch so ein ganz eiskalter Winter.
Das war ein kalter Winter und anscheinend hat die ganze nördliche niederländische Bevölkerung gehungert, weil es gab ja nichts mehr.
Mhm. War ja abgesperrt sozusagen.
War abgesperrt, wurde nichts gemacht, Arbeit wurde ja mehr oder weniger verboten, ich weiß es nicht.
Mhm. Ja, eine Szene war auch hier geschildert, als Flieger über die Niederlande geflogen sind und Essen abgeworfen haben.
Essen und Brot und Kuchen und was weiß ich, alles abgeworfen, ja. Kann ich mich nicht erinnern.
Aber es sind vielleicht erzählt worden, ja, dass eben so kalt war und die, wie sie schon vorher gesagt hat, dass die Maya auch immer Sachen klauen
musste. Ja, die musste Holz klauen für den Ofen und dergleichen, ja.
Ja, weil man hatte ja damals auch diese Ausgangssperre, da war es ja wahrscheinlich auch.
Auch von acht bis vier war, glaube ich, Ausgangssperre. Ja. 8 Uhr abends bis 4 Uhr früh.
Da muss man ja jedes Mal wieder neuen Mut fassen, dass man
nachts rausgeht, ja.
Rausgeht, dass man nicht
gesehen wird.
Oder? Genau. Und dass man erfolgreich auch wiederkommt.
Ein paar Pfähle mitbringt, ja.
Dass man da was verheizen kann.
Ja.
Ja, genau, weil es so eiskalt war, konnte man sich ja nicht waschen, gab keine Seife mehr, wenn nur mit Eiswasser.
Gab überhaupt nichts mehr. Man hat ja Kohl, also nicht rote Rüben, sondern Tulpenzwiebel und Zuckerrüben und dergleichen gegessen, alles was essbar war. Aber anscheinend ging es uns, also Maja und mir, da relativ gut. Der Elisabeth ging es auch gut, den Hein ging es anscheinend schlechter. Da gab es weniger, der war eine Familie, die halt noch weniger hatte.
Mhm. Ich habe gelesen, er hatte sich sogar den gesunden Blinddarm entfernen lassen.
Ja, anscheinend, ja.
Wahnsinn, ja. Ja. Ja, was man alles versucht hatte, gell, dass man
irgendwo unterkommt.
Genau, irgendwo unterkommt oder am Leben bleibt letztendlich. Ja.
Aber gut, die ganze Familie Stockmann hat es überlebt.
Mhm.
Der Vater Stockmann ist in den Ende der 50er Jahre gestorben. Der hatte Knochenkrebs. Und die Mama Stockmann ist 89 Jahre alt geworden.
Mhm.
Der Heinz Stockmann hatte ein Herzproblem. Der ist, glaube ich, Mitte 60 oder 67 oder 68 Jahre alt geworden. War bei meinem 50. noch dabei. Und dann ist er, glaube ich, 2 Jahre später gestorben. Und die Elisabeth, die ist auch Mitte der 70er Jahre verstorben.
Mhm.
Die war etwas älter als die Maja. Ich war also, sagen wir mal, 1920 geboren. Ja, die war so Ende 60, Ende 50, 60 herum, dass die gestorben ist.
Ja, während der Kriegszeit, glaube ich, da wollte ja die Maja die Eltern besuchen oder zum Geburtstag.
Die ist mal zu ihren Eltern gefahren, ja.
Mit dem Radl.
Mit dem Rad, ja.
Bei der Eiseskälte.
War, glaube ich, erfolgreich, dass sie es überhaupt geschafft hat, nach Amsterdam zu kommen, aber sonst war das schon eine anstrengende Angelegenheit.
Ja, bei der anderen Familie, wo sie dann wieder untergetaucht waren, da haben sie die Badewanne als Bett bekommen.
Die Badewanne als Bett bekommen anscheinend, ja. Wie gesagt, ich kann mich an nichts erinnern, ich war zu jung.
Ja, klar. Also ich glaube, die frühkindliche Erinnerung, die beginnt so mit 4 Jahren, dass man
sich... Ja, ich kann mich gerade noch erinnern, wie gesagt, dass man auf die letzte Station, wo wir da waren, dass es einen Hund gab, dass ich ein Dreirad hatte, dass es eine Auffahrt gab, dass ich da rumgefahren bin. Dann kann ich mich erinnern, dass wir befreit wurden und ich kann mich wieder erinnern, als meine Eltern zurückkamen.
Wie haben Sie die Befreiung in Erinnerung?
Ja, jeder war fröhlich, auf der Straße rumgetanzt und die Militäre sind vorbeigefahren.
Es war eine kanadische Einheit? Waren
kanadische, Kanadier und Engländer.
Sind die mit Panzern eingerollt oder?
Also alle normale Jeeps und dergleichen.
Wie waren die Soldaten gegenüber? Ich glaube, die waren ja sehr kinderfreundlich.
Nur oder so, ich weiß es nicht.
Haben Schokolade verteilt, heißt es immer.
Haben wir sowas bekommen, ja. Es ist anzunehmen. Ja.
Ja, was ich mir auch wahnsinnig schlimm vorstelle, weil ich gerade lese eben, dass an den Bäumen immer Listen vom Roten Kreuz waren.
Ja, es gab ja kein Telefon, es gab keine Post, nichts, also anders ging es nicht.
Der Überlebenden, dass man immer mit der Hoffnung hingeht, den Namen zu lesen, von denjenigen und dann kommt der aber nicht. Und eigentlich schon beschlossen war, dass sie... bei der Familie bleiben?
Ja, wenn sie nicht kommen, dann, wie gesagt, die Befreiung war am 5. Mai 1945 und als sie zurückgekommen sind, war es September 1945.
Wahnsinn, ja. Wie haben Sie den Moment in Erinnerung, als Sie Ihre Eltern wieder gesehen haben?
Auch das weiß ich nicht mehr so genau, aber das hat die Maja ja recht schön geschrieben. Guten Tag, gnädiger Herr, guten Tag, gnädige Frau. Habe ich gewusst, wer das ist, wildfremde Leute. Ja. Aber dann war ich halt mit meinen Eltern zusammen und das ging dann relativ reibungslos ins eine vom anderen über. Nur, dass wenn ich Strafe oder Schimpfe bekam, habe ich gesagt, sei nur ruhig, sonst gehe ich zur Familie Stockmann zurück. Oder zu Mama Stockmann oder zu Maja zurück, ja.
Haben die dann erst bei der Familie Stockmann gelebt?
Ganz kurz, vielleicht zwei Monaten. Dann bekamen wir auch ein Haus in Altenhaut von einer von Deutschen verlassenen Familie. Und in 49, wo ich 8 Jahre war, sind wir nach Amsterdam gezogen. Und in 66 bin ich dann von Amsterdam von den Niederlanden nach Deutschland, nach Nürnberg umgesiedelt.
Ja, der Wunsch Ihrer Eltern war ja, dass Sie katholisch getauft
werden sollen. Nein, eigentlich nicht ganz so. Das schreibt die nicht ganz. Also meine Eltern haben was anderes erzählt. Sie haben der Familie Stockmann gefragt, was sie ihnen Gutes tun können, weil sie sich 2,5 Jahre lang für mich aufgeopfert haben. Und dann hat die Familie Stockmann gesagt, die sehr katholisch war, besonders die Eltern, und dieser Heinz Stockmann war auch sehr katholisch, die Elisabeth und die Maja etwas weniger, die haben gesagt, es wäre ihnen ein Wunsch, dass ich katholisch getauft werden mag, wäre, wenn meine Eltern da einverstanden sind. Und meine Eltern waren einverstanden, die waren zwar jüdischer Abstammung, hatten aber mit dem jüdischen Glauben sehr wenig am Hut. Also waren in Nürnberg zwar Mitglied der israelitischen Kultusgemeinde, aber außer vielleicht bei den sogenannten hohen Festtagen im September hatten sie mit dem jüdischen Glauben nichts am Hut. Die Familie Kissinger noch mehr als die Familie Krakenberger.
Also keine großen jüdischen Feiertage gefeiert oder?
Kaum, auch kein Sabbat und sind nicht in die Synagogen gegangen und so.
Ja, gibt es ja in jedem Glauben, sage ich mal, ich bin auch katholisch getauft und...
Ich bin katholisch getauft. Ich war auf eine katholische Grundschule, würde man hier sagen, oder auf zwei. Erst in Adenhaut, 1,5 Jahren und dann in Amsterdam. Und bei uns ist die Grundschule 6 Jahre. Und anschließend geht man in die, wie man es nennen, Mittelschule, Gymnasium, Oberrealschule. Ich war auf der Oberrealschule, das war 5 Jahre, das Gymnasium wäre 6 Jahre gewesen. Also wenn man Gymnasium gemacht hat und nie sitzen geblieben ist, war man 12 Jahre lang auf der Schule. Und ich war also mit 5 Jahren, 11 Jahre auf der Schule. Und ich bin durch einen falschen Geburtsschein, der ausgestellt war auf meine Geburt, nicht am 22. Dezember 1940, aber 22. Februar 1940, war ich fast ein Jahr älter, mhm, und bin mit 5 Jahren in die Schule gekommen, bin dort mit Nachhilfeunterricht etc. und weil, obwohl ich dann auch noch faul war anscheinend, nie sitzen geblieben und habe mit 16 Abitur gemacht. Mhm. Glaubt in Deutschland kein Mensch, aber es war nur 11 Jahre Schule, mhm, ja, mit 5 Jahren waren wir drauf. War ich mit 16 von der Schule fertig, bin dann zu einer Handelshochschule gegangen, noch 2 Jahre. Und wie das steht, dann war ich in Spanien 2 Jahre, halbes Jahr, 6 Monate und bin ein bisschen in Brauereien und Hopfenhandelsgebieten gearbeitet, bis ich dann in 65 richtig ins Hopfengeschäft eingestiegen bin. Mhm. Ja. Aber ich bin also dann katholisch getauft worden, war auf einer katholischen Grundschule und nachdem alle meine Freunde von dieser katholischen Grundschule entweder aufs Nikolaus-Lyzeum gingen, Lyzeum war etwas, was weder Oberrealschule noch Gymnasium war, hatte man 2 Jahre lang Zeit, sich zu entscheiden, was man dann wollte, mhm, hatte Latein, aber kein Griechisch. Und dann hat einer meiner Freunde sich auch für für Oberrealschule entschieden. Der ist auch nicht sitzen geblieben, aber hat sein Abitur gemacht mit 17. Der war im Mai geboren, also rechtzeitig. Mhm. Und da war er schon 18, ne? Kann auch sein. Und meine anderen Freunde waren alle auf diesem Ignatius-Kolleg. Und dann bin ich halt auch zu den Jesuiten gegangen, mhm, was eine der besseren Schulen in den Niederlanden war. Und es war nicht, war kein Internat, man ist also nachmittags oder mittags nach Hause gekommen und war abends zu Hause und am nächsten früh ist man wieder in die Schule gegangen.
Ich finde es echt.
Ungefähr ein Drittel der Lehrer waren Jesuiten, die anderen 2 Drittel waren, wie nennt man das, Laien.
Mhm. Ja, ich finde es eigentlich toll, weil in Deutschland ist man ja nach der 4. Klasse, wird man ja...
Muss man auch schon entscheiden.
Genau, und ich finde eigentlich 6 Jahre finde ich, mhm, fast schöner, weil, ja, manche Kinder brauchen einfach ein bisschen länger zur Entwicklung und dann nach der 6. Klasse das erst aufzusplitten, finde ich gar nicht so schlecht, dass man einfach ein bisschen mehr, ja, Zeit
die,
hat.
Die es damals noch nicht wussten, die waren dann noch 2 Jahre lang auch im Lyzeum.
Ah, okay, ja, genau. Und zu der Sprache, Sie haben ja mit der Familie Niederländisch gesprochen.
Ich habe zu Hause Niederländisch gesprochen, ja.
Und woher können Sie denn... so, ja, perfekt Deutsch, weil sie dann mit ihren Eltern wieder Deutsch...
Gut, man hat, nachdem die untereinander Deutsch sprachen, und mit mir auch vielleicht so ein halbes Kauderwelsch zwischendurch mal, und wir waren oft in Deutschland in Ferien und in den Niederlanden, weil kein Mensch Niederländisch oder Holländisch kann, lernt man viele Sprachen in der 3. Klasse von der Volksschule, 4. Klasse von der Volksschule, kam Französisch, war, mhm, damals die erste Fremdsprache, sehr vornehm noch.
Können Sie das auch noch, Französisch?
Ja, ja. Mhm. Und dann in der auf dem Ignatius-Kollege, also auf der Oberrealschule, kam dann in der 1. Klasse Französisch, Englisch dazu und in der 2. oder in der 3. Klasse Deutsch dazu.
Also wirklich,
also wir haben Niederländisch, Deutsch, Niederländisch, Französisch, Englisch und Deutsch gehabt. Mhm. Und die armen Kinder allein auf dem Gymnasium hatten noch Latein und Griechisch dazu.
Mhm, Wahnsinn, ja. Mhm. Ja, da muss ich die Niederländer echt bewundern, weil die können ja fast alle eigentlich Deutsch. Gell?
Können alle Deutsch, können, ja, jetzt alle Englisch.
Englisch
Französisch
auch.
Ist nicht mehr so in. Mhm. Aber damals hat man die 4 Sprachen gelernt, die 3 Fremdsprachen und die Niederländisch. Und nachdem ich die Fremdsprachen ja während meines beruflichen Lebens ja immer verwendet habe, so Niederländisch, mhm, als auch Deutsch und also auch Englisch und auf der Handelshochschule habe ich noch Spanisch gelernt, also auch Spanisch, ich war ein halbes Jahr in Barcelona für das etwas zu, das ist etwas... flüssiger wird, sagen, mhm, wir so. Und dass man die Leute auch versteht, wenn sie mit einem reden.
Ja, aber trotzdem Wahnsinn, ja, so viele Sprachen.
Also habe ich also Niederländisch, also wie, was ich am besten spreche, ist Deutsch wahrscheinlich inzwischen. Niederländisch fehlen mir die richtigen Worte, weil, mhm, Niederländisch aus dem Jahr 1960 stammt oder,
okay,
1950. Dann Englisch, dann Französisch, dann Spanisch. Und wenn man Französisch und Spanisch kann, ist Portugiesisch nicht mehr allzu schwierig.
Und Italienisch geht eigentlich
und
auch.
Italienisch geht auch. Also, ja, ich konnte mich... mit einem, wenn es über Hopfen oder Brauerei ging oder Zeitungen anschauen, wenigstens einigermaßen sowohl Portugiesisch als auch Italienisch,
mhm, Wahnsinn,
lesen, ja, oder auch, ja, etwas verstehen.
Haben Sie mit Ihren Eltern später über die Zeit, die Sie erlebt haben, gesprochen oder wollten die auch damit
wir
abschließen?
Wir haben nicht drüber gesprochen. Einmal bei einer Wanderung hat meine Mutter, meine Frau, die hat also anscheinend auf den richtigen Knopf gedrückt, eine oder zwei Stunden lang über die Zeit von 42 bis 45 erzählt. Aber meine Frau hatte auch kein Aufnahmegerät dabei, das gab es damals noch nicht. Mhm. Und das gab es schon, das war so ein Kasten.
Ja, genau.
Und hat natürlich das vieles wieder vergessen, aber sie haben nicht mit mir nicht drüber geredet, sie haben natürlich mit Besuch, der mal kam, drüber geredet, die auch im Lager waren, oder mit der Tante Grete Weil, sagt Ihnen vielleicht was, Frau Grete Weil ist eine jüdische Schriftstellerin, sie hat mehrere Bücher geschrieben und wohnte in München, können Sie im Internet nachschauen.
Wie ist der Nachname noch?
Grete Weil.
Grete Weil, okay.
Geborene Disbeker, meine Großmutter. Ihre Mutter Disbeker war eine geborene Goldschmidt und meine Großmutter war, ihre Schwester, auch eine geborene Goldschmidt. Und diese Tante Bella Goldschmidt, ihre Mutter, hat jahrelang bei uns in Amsterdam gewohnt. Also die Tante Grete war uns wohl bekannt. Und die hat Bücher geschrieben und ihr Mann ist in Mauthausen umgekommen. Und das hat sie nie verwunden, weil sie ein bisschen daran schuldig waren. Obwohl man kann ja nichts daran ändern. Sie hatten der... Edgar hieß er, wollte nach Hause kommen, wohnte in Amsterdam in der Beethovenstraat, die so zu 60% jüdisch war damals, so Mitte, Anfang 40. Und da hatte die Grete Weil, die beim jüdischen Rat gearbeitet hat, irgendwie mitbekommen, dass da in der Gegend Amsterdam Süd Razzien gehalten werden. Dann hat sie ihn zu einem Freund, der irgendwo in der Stadt wohnte, geschickt. Und da ist er aufgegriffen worden und nach Mauthausen geschickt und da umgekommen.
Ja, weil Mauthausen war ja auch ein sehr schreckliches Konzentrationslager.
An der Donau, ja. Mit dieser Treppe und den Steinen.
Ja, da kennt man ja einige Filme drüber. Ich war selber noch nicht vor Ort. Ich war bisher. Da,
ja.
Sie waren schon mal in Mauthausen, gell?
Habe ich das eigentlich dazu geschrieben? Irgendwo. Also, wir haben natürlich Besuch. Irgendwo steht es.
Ich glaube, ich hätte es auch irgendwo notiert gehabt, in verschiedenen, auch in Auschwitz,
Mauthausen. Besuchte Konzentrationslager. Also erstens, Fürth waren wir noch nicht, aber da gehen wir das nächste Mal hin, wenn wir mal wieder nach Amsterdam fahren. Habe ich eigentlich ganz vergessen. Ist in der Nähe von Hertogenbosch.
Okay.
In dem, das was sagt, im südlichen Teil der Niederlande. Westerbork ist im Nordosten, in der Provinz Drenthe. Gegenüber liegt Kloppenburg. Also da, wenn man von Niederlande Richtung Bremen fährt.
Ja.
Und Westerbork liegt etwas weiter südlich in Drenthe. Dann Bergen-Belsen ist bekannt, das ist nördlich von Hannover auf der Heide. Und wo sie dann waren, in Biberach, kenne ich mir auch, ja. Gut, in Nürnberg geht man das erste Mal nach Dachau und nach Flossenburg. Das ist, ja, liegt dann ein bisschen oben an der tschechischen Grenze. Dann war ich in Mauthausen. Auf einer meiner Brauereibesuchreisen hatte ich einen halben Tag nichts zu tun, bin ich nach Mauthausen gefahren. Und in Theresienstadt waren wir in Prag bei einem Kongress der untergetauchten Kinder, also auf Englisch Hidden Children. Und da haben wir den Ausflug nach Theresienstadt noch mitgemacht. Aber dann sind wir abgereist, weil haben uns nicht gefallen lassen, dass immer gesagt wird, wieso sind Sie nach Deutschland, wieso haben Sie wieder eine Deutsche geheiratet, bla bla. Und
also,
abgehakt.
Nicht abgeschlossen auf jeden Fall.
Abgehakt und... in Majdanek, und in Majdanek war ich einmal, weil das in der Nähe von Lublin liegt, wo es Hopfenanbau gibt.
Ah, okay, dann hat sich
und
das...
Und in Auschwitz, wir waren auch einmal unten in, die Stadt Krakau. Und dann ist Auschwitz nicht so weit. Das war ein Tagesausflug, aber da kommt man auch nicht sehr fröhlich wieder raus.
Was haben Sie gefühlt, vor allem als Sie in Bergen-Belsen waren, wo Sie wussten, Ihre Eltern waren dort inhaftiert?
Es ist nicht viel zu fühlen, weil nichts mehr da ist. Das ganze Camp, bis auf eine Baracke und ein kleines Museum, was sie gemacht haben, ist von den Engländern abgebrannt worden wegen Seuchengefahr.
Ah ja.
Aber habe ich eigentlich, wie gesagt, bin emotional nicht so anfällig.
Nicht so anfällig, okay. Vielleicht ein Selbstschutz, gut für Sie?
Anscheinend, ja.
Ist es Ihre Art, eben das damit umzugehen, dass das eben nicht so an Sie rankommt?
Ja. Auch meine Eltern haben mich emotional oder anti-emotional erzogen. Ich war ja 16, als ich vom Ignatius-Kollege kam. Dann war ich auf diese Handelshochschule, wo man eigentlich nur am Wochenende nach Hause kam. Das war wie bei den amerikanischen Universitäten. Man wohnte auf dem Campus, wie das so schön heißt in der modernen Zeit. Dann war ich ein halbes Jahr in Barcelona und dann war ich in Nürnberg und in England und in Weilheim, nicht allzu weit entfernt von hier, in der Brauerei beim Bräuwastel, der existiert inzwischen nicht mehr. Habe ich ein halbes Jahr oder 5 Monate gearbeitet, dann habe ich in Frankreich in der Brauerei gearbeitet, in Brest, dann habe ich in England, in Slowenien und in Deutschland beim Hopfenanbau etwas mitgearbeitet. Ja, und in 1966, dann wohnte ich in Amsterdam und in 1966 bin ich dann nach Nürnberg und meine Eltern sind nach Lugano.
Ah ja.
Ja. Und das ist, gab es die Autobahn, wie heißt das, Feuchtwangen, Ulm, Bodensee, Bregenz, gab es noch nicht, also war das auch immer eine längere
eine Weltreise,
Fahrerei.
Ja.
Na, das nicht ganz, aber war eine längere Fahrerei. Und ich habe meine Eltern geliebt, das, auf meine Art, aber so ein inniges Verhältnis, was weiß ich, gab es eigentlich wenig. Und anscheinend haben auch meine Eltern das etwas gedämpft, obwohl sie immer sehr gern waren, dass ich da besucht habe und so weiter. Das war nichts. Eigentlich war es ein ganz normales Verhältnis, aber nicht so schnuckiputzi hier und schnuckiputzi dort.
Ja. Das war, glaube ich, damals relativ typisch, gell, dass man...
Ja, gut, meine Frau ist da ganz anders, aber ich bin halt so.
Ist Ihre Frau Nürnbergerin, oder?
Ja, die stammt aus Nürnberg.
Ja.
Meine erste Frau stammte aus Berlin.
Sie sind ja auch öfter, also oder waren zumindest öfters an Schulen auch zu Gast?
Ja, in der letzten Zeit, seit 2 Jahren, besuche ich Schulen insgesamt, glaube ich.
Ja.
Hat angefangen im Juni 2022 in Stuttgart und Umgebung. Und dann war ich mal in Bad Mergentheim, dann war ich in Forchheim und in 2023 war ich jetzt 2-mal in, am Rheinland und 1-mal auch in, wieder in Stuttgart und Umgebung.
Was würden Sie denn der Jungen, der neuen Generation mit Ihren Erfahrungen mit auf den Weg geben? Was ist Ihnen wichtig, mit Ihrer Geschichte weiterzugeben oder zu den jungen Menschen zu vermitteln?
Am Ende, ich mache immer etwas über meine Geschichte. Dann lese ich die Geschichte von der Maya vor. Und bevor sie dann eingeschlafen sind, erzähle ich immer noch, was dann in der letzten Zeit passiert ist. Da Stolpersteine verlegt wurden, besonders für die Familie Kissinger. Da sind, glaube ich, 7 oder 8 sind umgekommen während der Zeit. Von den Krakenbergers nur 2 direkte Verwandte. Und dann habe ich eigentlich den Jungen immer gesagt, sie sollen keine Schuldgefühle haben, sie sollen auch ein bisschen Verantwortung haben, was jetzt zur Zeit passiert. Sie sollen, wie nennt man es, Antisemitismus entgegenstehen. Das ist schwierig, weil bei einer Schule waren 70% muslimischer Herkunft, so zu sehen. Ja, man sieht sie ja. Aber alle waren sehr freundlich, alle waren sehr nett, alle haben gesagt, ja. Und die Schulleiterinnen sagen auch immer, dass ihre Schüler also nicht antisemitische Äußerungen und dergleichen machen und vielleicht also auch aus vielleicht etwas besseren Familien stammen. Und zum Schluss sagen wir, ja, es ist die junge Generation, die dafür dann sorgen muss, dass das so bleibt und dass man sich nicht AfD-Gedanken und dergleichen zu eigen macht und dass man sich dagegen wehren soll. Und dann, früher würde man sagen, wehre den Anfängen, aber hier steht also der Elie Wiesel mit Never Again, nie wieder. Und es gibt immer Fragen, die sind alle, wie nennt man es, sind recht. Die erste Frage dauert immer, bis einer kommt. Und wenn dann einer oder eine der Lehrerinnen was gefragt hat, dann sprudelt es so, immer so, Viertelstunde, 20 Minuten, viele Fragen. Und die sind immer aufmerksam.
Was bewegt die? Welche Fragen kommen immer? Oder,
Die meisten kommen über mein, wie das war mit meinen Eltern. Und was ich jetzt so habe, ob wir angefeindet werden, muss ich sagen, wir sind überhaupt noch nie angefeindet worden. Wobei bis auf die näheren Bekannten und die nähere Umgebung gar nicht weiß, dass ich jüdischer Abstammung bin. Ich trage kein Käppi, ich gehe nicht in die Synagoge. Ein- oder zweimal im Jahr besucht man den Herrn Hamburger von der Synagoge, von der jüdischen Gemeinde in Nürnberg immerhin und sagen Hallo und sind bei irgendwelchen Empfängern dabei. Und wir haben eine Stiftung oder 2 Stiftungen und dann auch privat spenden wir was und das geht zum größeren Teil an jüdischen Organisationen, aber das ist halt nicht so öffentlich.
Mhm. Ja.
Wir versuchen mit der Stadt Nürnberg ein Altersheim zu modernisieren oder umzubauen, aber das geht schlecht mit der Stadt, soll man nichts zu tun haben.
Mhm.
Das, was ein Privatmann innerhalb 2 Jahre tut, das braucht die Stadt 20 Jahre dazu.
Ja, so ungefähr. Mhm. Ich selber war noch nur einmal in Nürnberg tatsächlich. Ja. Da bin ich mit meinem Papa da auf diesen Platz gefahren, wo Hitler eben seine Aufmärsche hatte und Reden gehalten hat.
Ah ja, am sogenannten Reichsparteitagsgelände.
Genau, aber da war ich erst 12.
Ja.
Da ging es los mit meinem Interesse für die Zeit, nachdem ich Anne Franks Tagebuch gelesen habe.
Ja, ja.
Und da waren wir tatsächlich auf dem Reitturnier und da hatten wir auch Zeit am Nachmittag und dann sind wir da hingefahren.
Ja, ja.
Haben die noch regelmäßig Kontakt zu Maja?
Ja. Nee, also da muss ich ein anderes Album nehmen.
Wie geht's dir inzwischen?
Ich war bei verschiedenen Geburtstagen da, wir telefonieren 2 bis 3, also alle zwei, drei Monate. Ich habe auch Kontakt zu den anderen Kindern, denn Maja hat ja 3, ein adoptiertes und 2 eigene und die haben auch schon inzwischen alle wieder 1 und 2, 2, also 2, 2, also die Adoptierte hat 1 und die 2 anderen haben je 2. Und der Heinz Stockmann als Gut Katholik hatte 6 Kinder, eine ist früh gestorben. Und da gibt es die, fange ich unten an, die Helene hat eine, die Antoinette hat 4, die Pauline hat 3, die Caroline hat 3 und der Älteste hat einen, also so 10 Stück insgesamt oder 12, und alle in Kontakt. Elisabeth super. Wischer hatte keinen.
Mhm.
Also wir haben mit der Maja Kontakt und dann ist die einzige von der alten Generation, die noch lebt. Und von den anderen, die sieht man hier und da, wenn ich in den Niederlanden bin, wenn ich es lang genug vorher weiß, oder die auch, dann organisieren sie ein gesammeltes
Abendessen
mit allen zusammen. Und sonst besuche ich noch ein paar Freunde von der Schule und ein paar von den Stockmanns Enkelkinder, sagen wir mal, die da noch rumlaufen.
Sie haben ja von der mütterlichen Seite diesen berühmten Cousin, glaube ich, oder?
Ja, naja.
Großcousin.
Sein Großvater oder Urgroßvater und von meiner Mutter das Gleiche, die waren entweder Brüder oder Vetter, muss ich nachschauen.
Mhm.
Ich habe irgendwo einen Stammbaum von den Kissingern, wo es drin steht, wo man es nachforschen kann. Aber ich habe ihn insgesamt, haben wir ihn 2-mal gesehen. Das erste Mal, als er Ehrenbürger der Stadt Fürth wurde, so vor 20 Jahren herum. Und das letzte Mal bei seinem 100. Geburtstag, da war er ja auch in Fürth. Und damals bei seiner Ehrenbürgerschaft habe ich mich selber eingeladen, weil das stand in der Zeitung, dass er der Ehrenbürger der Stadt Fürth wurde mit Empfang und bla bla und Ehrung in der Stadthalle. Und dann habe ich an den Bürgermeister von Fürth geschrieben, dass ich der einzige Überlebende der Familie Kissinger bin in Nürnberg und Umgebung. Und sofort kam dann eine Einladung für mich und Frau zu der Feierlichkeit und zum Mittagessen. Feierlichkeit, neben mir saß die Frau Pauli, die Landrätin von Fürth, die dann noch bekannt wurde, weil sie mit Latex, Handschuhen und was weiß ich rumgelaufen ist und Bürgermeisterin von Sylt werden wollte, was sie nie geworden ist. Aber vor uns saßen der Herr Kinkel und der Herr Genscher und was weiß ich noch für Großkopfhütten. Und wir waren da 2 Sekunden lang auch im Fernsehen zu sehen, wenn die aufgenommen wurden. Und wir saßen gerade dahinter. Und dann beim Mittagessen saß der Kissinger mit seiner Frau Nancy am Nebentisch und meine Frau, die ja echt robust ist, haut mich schon an der Seite und sagt, geh jetzt mal zu deinem Vetter und sag hallo. Ja, Henry, klopf, klopf, Henry, I am your cousin Ernst Krackenberger from Nürnberg. My mother was a born Kissinger, also from Nürnberg. Und dann schaut er mich an und sagt, yes. Dann sage ich, I wrote you a letter that when my mother died a couple of years ago, she was the last surviving child of Isidore Kissinger's 8 children, and she was the last one who died here in Nuremberg again. And I wrote you a letter, and your office sent me a condolence letter back. Yes. Dann sag ich, my wife was sitting there, and my parents visited your father and mother, your parents, a couple of times when they were on holidays in Switzerland, in Flims. Dann schaut mir die Bohnenstange da an, die Nancy, seine Ehefrau, die inzwischen auch über 90 ist, schaut mich an und sagt, oh, that is very interesting. Dann sage ich noch, Henry, I would have liked to invite you for coffee and tea or coffee and cake, as is usual in Germany, but I'm sure you have no time with all these honorary people around you, honorable people around you, so we do that another time. But congratulations with your honorary citizenship of Fürth. Schade, mich gerne sagt, thank you. Und das war die Konversation mit meinem entfernten Vetter Henry Kissinger.
Hat nicht mehr gesagt.
Nein.
Unglaublich.
Er will mit seiner Familie im Allgemeinen nichts zu tun haben, weil er immer Angst hat, dass die was von ihm haben wollen.
Ach so.
Und bei seinem 100. Geburtstag, da waren wir auch anwesend, aber da waren zu viele von denen Großkopf um ihn herum und er war schon also sichtlich geschwächt, was körperlich betrifft. Kopf war noch gut, aber körperlich war gut. Und ich habe mich mehr mit seiner Nichte, er hat einen Bruder und die hatte eine Tochter und die war auch bei einer Kissinger-Zusammenkunft, die wir mal organisiert haben in Bad Kissingen, für die Kissinger-Familie. Da waren 65 Personen aus 8 verschiedenen Ländern.
Wahnsinn, ja.
Und da war diese Dana Kissinger auch dabei. Und diese Dana hält alle 2 Jahre eine kleine Rede, da gibt es in Nürnberg, in Fürth, einen Louis-Kissinger-Preis, der hat der Vater von Henry gestiftet. Und als für wenn eine Lehrer oder Lehrerin sich sehr für die jüdische, christliche Zusammenarbeit an Schulen und dergleichen was getan hat. Und das ist alle 2 Jahre, dass dieser Preis in ein paar tausend Euro verteilt wird. Und da hält diese Dana Kissinger, hält er immer eine kurze Ansprache. Und ich bin auch meistens dabei. Das sehen wir jedes Jahr, alle 2 Jahre sehen wir uns. Und bei der 100. Geburtstag war sie auch dabei.
Mhm.
Und da gab es ein Foto in der Bunte, wenn sie die Bunte nicht lesen, haben sie das nicht gesehen oder beim Friseur anschauen, von der Dana Kissinger und ich und der und noch einer von den irgendjemand, der da noch herumstand dabei. Also wir standen in der Bunte. Dana Kissinger und ich.
Witzig, ja. Ich habe ein bisschen seinen Lebenslauf gelesen und habe gesehen, dass er bei der 84. Infanterieeinheit war. Und da war auch einer der Zeitzeugen, die ich interviewt habe, ich für mein Buch verwenden durfte, weil der hatte das Konzentrationslager in Aalen mitbefreit und da war Henry Kissinger
auch dabei.
Auch dabei, ja. Genau.
Ja, er war ja mal irgendwo bei der OSSS, Office of Strategic Services, und hat Nazis in Deutschland aufgespürt und dergleichen, aber ist dann wieder in die USA zurück nach Harvard und ist dort Professor geworden.
Konnte der noch Deutsch sprechen? Oder hat
das der kann Deutsch sprechen, ja. Aber man hörte, dass er nicht in Deutschland wohnt.
Ja,
hat aber noch ein bisschen Fürther Akzent und auch einen fränkischen Akzent, aber
er ist ein großer Fußballfan gewesen, habe ich
gehört. Von der Spielvereinigung Fürth, ja.
Mhm.
Zurzeit leider auch nur, wie heißt das? 2. Bundesliga.
Ja, okay. Aber zuerst war er dann, ja. Die Familie, wo sie untergetaucht waren, die Maya, die sind ja auch ausgezeichnet worden.
Ja, mit, da war die Witwe von dem Heinz Stockmann hat mich einmal angesprochen, ob wir für die Maya nicht was tun sollen, damit die auch einmal geehrt wird, weil die ist eine sehr bescheidene Person und mag das alles im Prinzip nicht. Also haben wir nach Yad Vashem geschrieben, und dass wir untergetaucht, dass ich untergetaucht war und dass die Familie Stockmann, die Eltern Stockmann, sowieso einiges gemacht haben für den Widerstand der Niederländer und Maya sich 2,5 Jahre um diesen Untertauchling gekümmert hat, unter Lebensgefahr, und dass noch der Herbert Krieg aus USA auch untergetaucht war bei der Familie Stockmann und dass eigentlich die Familie Stockmann Vater und Mutter und Tochter Maya oder Tochter Margret so eine Ehren verdient haben. Naja, dann kommen Rückfragen, und man musste die Witwe, also die Helene, Witwe von Hein, hat dann auch noch die früheren Bekannten von der Maya angeschrieben, die sollen das bezeugen. Und
ach so, sind die das ein bisschen misstrauisch, dass das
so
alles stimmt?
So einfach ist das nicht, ne?
Ach krass. Ja. Dass auch die dann nachhaken, dass
es
alles...
Wenn sie Bundesverdienstkreuz wollen, das kann auch nur jemand für sie beantragen.
Mhm.
Und die müssen auch nachweisen, was sie alles Gutes getan haben.
Mhm. Mhm.
Weil meine Frau hat die Bundesverdienstmedaille bekommen.
Ah, okay.
Für ihre Arbeit mit alten Leuten.
Mhm.
Aber dann war es dann so. Und dann sind wir am bestimmten Tag nach Nijmegen, da nach Rusbeek. Das ist niederländische War Museum, würden die Engländer sagen. Und da war dann der israelische Ambassador da und noch zwei Familien sind ausgezeichnet worden. Und da haben sie also eine Urkunde und eine Medaille gekriegt, dass sie Gerechte unter den Völkern sind. Und auf die in Yad Vashem gibt es also Ehrentafeln, da stehen sie auch. Mhm. Annemarie und Karl und Annemarie mit Tochter Margret Stockmann-Verhaag aufgeführt. Sie stehen zwar unter Deutschland, weil sie damals noch Deutsche waren, fand sie gar nicht so lustig, aber okay. Ist ja wurscht. Hauptsache,
das steht drauf. Ja, Oskar Schindler hat ja auch, glaube ich, dieses Gerecht mit den Völkern.
Naja, den haben sie natürlich noch weiter beweihraucht. Der ist auch in Jerusalem begraben.
Mhm. Genau.
Ja. Und wie gesagt, das war ein sehr schöner Nachmittag und ich habe für die Überlebenden von den Untergetauchten habe ich auch wieder eine kurze Rede gehalten. Mhm. Ja.
Ja, vielen Dank, dass Sie sich auf jeden Fall die Zeit genommen haben, extra nochmal nach Rosenheim zu kommen.
Ja. History Wissen. Heute geht es um die Niederlande im Zweiten Weltkrieg. Nach Beginn des Krieges durch den deutschen Überfall auf Polen am 1. September 1939 erklären die Niederlande ihre Neutralität. Dennoch werden sie am 10. Mai 1940 im Rahmen der Westoffensive von der Heeresgruppe B angegriffen und somit ins Kriegsgeschehen mit einbezogen. Schon am ersten Angriffstag erreicht die deutsche 18. Armee unter Generaloberst Georg von Küchler mit schnellen Panzerverbänden die Isselmeerstellung sowie die Peelstellung im Süden der Niederlande, ohne auf nennenswerten Widerstand zu stoßen. Da die niederländische Regierung hofft, wie im Ersten Weltkrieg, auch im Zweiten Weltkrieg außerhalb des Kriegsgeschehens bleiben zu können, ist sie zu keiner gemeinsamen Verteidigungsplanung mit den Belgiern oder den Alliierten bereit gewesen. Das aus 9 Divisionen bestehende niederländische Heer sowie 125 zumeist ältere Flugzeuge sind der modern ausgerüsteten Wehrmacht nicht gewachsen. Die niederländische Verteidigung konzentriert sich zunächst an der Grebelinie und nördlich der Waal. Im weiteren Verlauf der Kämpfe zieht sich die niederländische Armee nicht nach Süden in Richtung anmarschierender alliierter Truppen zurück, sondern in die Festung Holland. Dort halten deutsche Fallschirmjäger nach einem verlustreichen Luftlandeunternehmen strategisch wichtige Brücken besetzt. Als am 12. Mai deutsche Panzerverbände bei Dordrecht den Fluss Waal überqueren und nach Norden in die Festung Holland vorstoßen, gelingt ihnen die Isolierung des niederländischen Heers. Die in die südlichen Niederlande nach Breda vorrückenden französischen Verbände müssen sich nach Belgien zurückziehen. Angesichts der hoffnungslosen Aussicht auf alliierte Unterstützung und um nach der Bombardierung von Rotterdam ähnliche Katastrophen in weiteren Städten zu vermeiden, kapitulieren die Niederlande am 15. Mai. Königin Wilhelmina flieht mit der niederländischen Regierung in das Exil nach London. In den Niederlanden, die durch die Kampfhandlungen bis Mitte Mai 2890 Gefallene und rund 6900 Verwundete zu beklagen hat, errichten die Deutschen ein Besatzungsregime unter Arthur Seyss-Inquart. Die deutschen Besatzer bemühen sich zunächst um ein gutes Verhältnis zur einheimischen Bevölkerung, da sie die Niederländer als Brudervolk ansehen. Ab dem 22. Februar 1941 machen die Besatzer systematische Razzien mit dem Ziel, untergetauchte Juden aufzuspüren. Nach einer Protestversammlung am 24. Februar 1941 in Amsterdam beginnt der Februarstreik. Er wird bis zum Abend des 26. Februar gewaltsam beendet. Danach verschlechtert sich die Stimmung in der Bevölkerung gegenüber den Deutschen und erster Widerstand formiert sich, wenngleich die Mehrheit der Niederländer sich weiterhin anpasst. Ab dem 14. Juli 1941 werden die Juden systematisch über das Durchgangslager Westerbork nach Osten deportiert, angeblich für den Arbeitseinsatz in Lagern in Deutschland. In der ersten Hälfte der Besatzungszeit erleben die Niederlande einen wirtschaftlichen Aufschwung und die bis dahin massive Arbeitslosigkeit geht zurück. Zahlreiche Niederländer lassen sich freiwillig zur Arbeit nach Deutschland vermitteln und niederländische Unternehmen, die für die Deutschen produzieren, erhöhen ihre Umsätze. 1943 kommt es zum landesweiten April-Mai-Streik, da etwa 300.000 Männer die im Mai 1940 noch gegen die Deutschen gekämpft haben, zu Kriegsgefangenen erklärt worden sind und wie viele Tausende zuvor als Arbeiter nach Deutschland geschickt werden sollen. Eine Folge der deutschen Niederlage in der Schlacht von Stalingrad, nach der weitere deutsche Männer eingezogen werden, die als Arbeitskräfte ersetzt werden müssen. Die Besatzer gehen nun regelrecht auf Jagd nach Arbeitssklaven, während die Widerstandskämpfer Einwohnermelde- und Arbeitsämter überfallen, um die Erfassung dieser Männer zu verhindern. Wie etwa beim Anschlag auf das Einwohnermeldeamt Amsterdam im März 1943. Für die Zunahme stärkerer antideutscher Gefühle sorgt auch die Umsiedlung von rund 200.000 Menschen, die für den Bau des Atlantikwalls ihre Ortschaften verlassen müssen. Am 10. und 11. November 1944, zu einem Zeitpunkt, an dem der Süden der Niederlande schon befreit ist und die Front nur wenige Kilometer von Rotterdam entfernt ist, führen die Deutschen die größte Razzia während der Besatzungszeit durch, die Aktion Rosenstock. Dabei werden rund 52.000 Männer zwischen 17 und 40 Jahren aus Rotterdam und Schiedam gefangen genommen, indem 8.000 deutsche Soldaten alle Brücken und Plätze in den beiden Städten besetzen. Die Telefonleitungen werden unterbrochen und die Straßenbahnen stehen still. Ziel ist es nicht nur, Arbeitskräfte zu fangen, sondern auch zu verhindern, dass sich die Männer dem Widerstand anschließen oder sich auf die Seite der Alliierten schlagen. Folge der umfassenden Deportationen von Männern war, dass Frauen zunehmend bei Widerstandsaktionen in vorderster Reihe aktiv sind. Nachdem im Sommer 1942 die Deportationen aus den Niederlanden begonnen haben, können die Besatzer im September zufrieden feststellen, dass die antijüdischen Maßnahmen unter der Bevölkerung vor allem Mitleid hervorgerufen haben, dass es aber zu keinerlei Handlungen gekommen sei. Von 1942 bis 1943 dient das ehemalige Theater Hollandsche Schauburg als Sammel- und Meldestelle für jüdische Menschen aus Amsterdam, wo die Mehrheit der niederländischen Juden, viele von ihnen seit 1942, zwangsweise leben. Von dort aus werden sie mit dem Zug ins Lager Westerbork transportiert. So auch die Eltern von Ernst Krakenberger und beispielsweise der Familie Frank. Von dort aus fahren die Züge in die Vernichtungslager Auschwitz, Sobibor und Bergen-Belsen. Nach Angaben des Roten Kreuzes aus dem Jahr 1947 wurden jüdische Menschen unter 16 und über 50 Jahren in den Niederlanden praktisch ausgerottet. Damit verzeichnen die Niederlande unter den von Deutschland besetzten Ländern Westeuropas die meisten Holocaust-Opfer, sowohl prozentual als auch in absoluten Zahlen. Diese hohen Zahlen werden unter anderem dadurch erklärt, dass die deutschen Ordnungskräfte wie Polizei und Gestapo in den Niederlanden die Alleinherrschaft über Organisation und Durchführung der Deportationen hatte. Aber auch das effiziente Meldesystem und die geografische Lage hätten dazu beigetragen. Adolf Eichmann lobt später, in den Niederlanden habe die Verfolgung der Juden, Zitat, wie am Schnürchen geklappt. Nach der Landung der Alliierten am 6. Juni 1944 in der Normandie und dem Vorrücken von deren Truppen nach Osten wächst in den Niederlanden die Hoffnung auf ein baldiges Kriegsende. Am 4. September 1944 verkündet Ministerpräsident Pieter S. Gerbrandy über Radio Oranje, dass westalliierte Truppen die Grenze passiert hatten. Er sagt, die Stunde der Befreiung habe geschlagen. Kanadische und polnische Truppen erobern in der Schlacht an der Scheldemündung vom 2. Oktober bis 8. November 1944 die Halbinsel Walcheren. Danach befreien sie im November und Dezember 1944 Teile des Südens der Niederlande. Für die Westalliierten steht nun der Weg nach Deutschland offen, Richtung Ruhrgebiet und Berlin. Um die deutschen Militärtransporte zu behindern, ruft Ministerpräsident Gerbrandy am 17. September die niederländischen Eisenbahner zum Streik auf. Die Eisenbahner folgen diesem Aufruf und 30.000 von ihnen tauchen unter. Die Deutschen lassen die Züge daraufhin von Landsleuten fahren. Seyss Inquart verfügt auch, dass auch die Binnenschifffahrt nicht mehr genutzt werden darf, um Lebensmittel in die Niederlande zu transportieren. Folge war eine große Hungersnot im strengen und langen Winter 1944-45. Zudem gibt es kaum Heizmaterialien. Die hungernden Menschen essen zum Beispiel sogar Blumenzwiebeln, die wegen des Krieges nicht exportiert werden können. Nicht wenige sterben auf der Suche nach Brennholz in zerbombten Häusern, die über ihnen zusammenfallen. Bis zu 22.000 Niederländer und Niederländerinnen sterben zwischen September 44 und Mai 45 an den Folgen der Hungersnot. Da der Boden gefroren ist, können viele Leichen zunächst nicht beerdigt werden. Im Winter 44-45 verhungern rund 20.000 Niederländer. Verwaltung und Wirtschaft brechen zusammen. Am 5. Mai 45 kapituliert die Wehrmacht in Nordwesteuropa. Damit endet die Besetzung der Niederlande. Ich bin sehr dankbar, dass mir Ernst Krakenberger seine Geschichte erzählt hat. Das Schicksal von Anne Frank ist fast jedem Menschen auf der Welt bekannt. Doch sie war nicht die einzige jüdische Untergetauchte in den Niederlanden. In der Zeit der Besatzung waren in den Niederlanden zwischen 300.000 und 330.000 Menschen untergetaucht. Unter ihnen befinden sich etwa 28.000 Jüdinnen und Juden. Im Verhältnis zur Gesamtzahl der Untergetauchten sind das vielleicht nicht so viele, doch es war ein wesentlicher Teil der aus 140.000 Menschen bestehenden jüdischen Gemeinschaft. Im Falle einer Entdeckung drohen den Helferinnen und Helfern Strafen, die von Geldbußen und Verwarnungen bis hin zu Gefängnis, Zuchthaus oder KZ-Haft reichen. Todesstrafen wegen Hilfeleistungen wurden im Deutschen Reich nach heutigem Kenntnisstand nicht häufig verhängt. Dennoch kommen auch einige Helfer infolge ihrer Taten, etwa aufgrund der harten Haftbedingungen, ums Leben. So zeigt auch die Familie Stockmann einen selbstlosen und seidenfesten Mut. Es war etwas einfacher, ein so kleines Kind wie Ernst aufzunehmen. Dennoch musste vor allem Maja große Anstrengungen aufbringen. Der ältere Herbert darf beispielsweise das Haus nicht verlassen, da man Angst hatte, dass er entdeckt werden würde. Nur aufgrund der Entscheidung der Familie Stockmann kann Ernst Krakenberger die schweren Kriegsjahre überleben. In einem Konzentrationslager hätte er als kleines Kind so gut wie keine Überlebenschancen gehabt. Seine Eltern überleben wie durch ein Wunder. Zahlreiche Verwandte der Krakenbergers sterben während der Shoah. In Bad Kissingen erinnern Stolpersteine an die Familie. Besonders beeindruckt haben mich im Gespräch Majas selbstloser Charakter, ihr Mut und ihr Wille, so vieles aufzugeben und selbst zurückzustecken, um ein Kind zu retten. Die Auszeichnung, die die Familie erhalten hat, ist nicht mit der eigentlichen Tat, nämlich ein Leben zu retten, gleichzusetzen. Dank der Entschlossenheit durfte Ernst Krakenberger weiterleben, aufwachsen und erwachsen werden. Zu den Stolpersteinen sagt Ernst Krakenberger selbst, Zitat: Diese Steine sind ein ewiges Andenken an die Kinder Israels. Was für eine Bedeutung haben diese Steine für die heutige Generation? Zu denen sagen wir, dass sie eine Erinnerung sind an Menschen, die einst hier lebten. Jüdische Menschen, die aus keinem anderen Grund ermordet wurden, nur weil sie Juden waren. Diese Steine erinnern uns daran, was passiert, wenn gute Menschen schweigend zur Seite schauen, wenn Unrecht passiert, wenn die Wahrheit pervertiert wird und menschliche Personen zu Nummern degradiert werden. Gerade das soll der Jugend dabei behilflich sein, dass die Geschichte dieser Zeit, zu der sein Vater einst sagte, dass die Deutschen ihren Verstand verloren hatten, nicht vergessen wird, dass die Opfer in Erinnerung bleiben. Kurz, wie sein Vetter Kissinger bei seiner Rede 2018 auch am Ende sagte, never again, nie wieder. Wenn auch du dir Ernst Krakenbergers Geschichte angehört hast, dann gehörst auch du zu den Zeitzeugen, die dazu beitragen, dass die Vergangenheit nicht in Vergessenheit gerät. Somit trägst auch du einen Teil der Flamme weiter. Für mehr Hintergrundinformationen kannst du auf meiner Homepage stöbern, sowie meinem Instagram- oder WhatsApp-Kanal folgen. Entweder findest du diese unter Wunderwissen Weltkrieg oder unter Raffaela Höfner Autorin. Hier erhältst du immer Bilder zu den aktuellen Folgen sowie Rechercheeinblicke. Ich freue mich immer sehr, wenn mich Nachrichten erreichen, mir Erlebnisse aus der eigenen Familiengeschichte erzählt werden und ich somit schon den ein oder anderen Hörer selbst interviewen durfte. Natürlich freue ich mich auch über positive Bewertungen und Empfehlungen, damit die Flamme von einem zum anderen weitergegeben wird. Sei das nächste Mal auch wieder mit dabei, wenn es heißt Wunder, Wissen, Weltkrieg.